VHS-Ohrenblicke. Die Volkshochschule Tempelhof-Schöneberg im Gespräch. Moderiert von Friederike Koring.
Herzlich willkommen bei VHS-Ohrenblicke, dem Gesprächspodcast der VHS Tempelhof-Schöneberg. Heute habe ich René und Steffi zu Gast. Beide sind auf ganz unterschiedliche Weise mit der VHS verbunden und es ist sehr schön, dass ihr heute da seid. Steffi, nach deinem Referendariat bist du nach Berlin gekommen und unterrichtest heute als Lehrerin auf dem zweiten Bildungsweg. Du hilfst Menschen dabei, ihren Schulabschluss zu machen. René, du hast auf dem zweiten Bildungsweg deinen Schulabschluss am Kolleg Schöneberg nachgeholt. Und mit dir wollen wir auch gleich schon starten. Wie bist du eigentlich dazu gekommen, deinen Schulabschluss nachzuholen?
Das war ein Gedanke, den ich sehr lange mit mir rumgetragen habe. Ich habe auf dem ersten Bildungsweg einen nicht so ganz geradlinigen Verlauf in der Schullaufbahn gehabt und bin dann über einige Umwege in eine Kochausbildung gekommen, habe die auch abgeschlossen und auch währenddessen aber auch schon weitergedacht, habe direkt hinterher Hotelfachmann gelernt und bin dann erstmal arbeiten gegangen, so ein bisschen mit dem langfristigen Ziel Richtung Hoteldirektor, auf jeden Fall irgendwas in dieser Branche weiterhin zu machen und habe auch einige Erfahrungen gesammelt, habe dann aber irgendwann festgestellt, dass es vielleicht doch gar nicht unbedingt das ist, was ich so wirklich will am Ende. Und dieser Gedanke, das Abitur nochmal nachzuholen, der ist eigentlich immer mehr in den Vordergrund gerückt. Und irgendwann war es dann 2019 so der Fall, dass ich mich dazu entschlossen habe, ich mache das jetzt einfach und ich bin nach Berlin gefahren, habe meinen Lebenslauf ausgedruckt und habe den in der Schule abgegeben, habe mich angemeldet für in einem halben Jahr.
Mhm. Spannend. Also du hast dich richtig überwunden und hast gesagt, ich mache es jetzt. Du hattest diesen inneren Drang, das dann anzufangen und zu starten.
Ja, es war dann am Ende gar nicht so die Überwindung. Es war dann einfach der Umstand, dass ich jetzt einfach gedacht habe, ja, jetzt ist es so, das mache ich jetzt einfach. Auch vielleicht so ein bisschen blauäugig, aber ich glaube, das macht es immer so ein bisschen leichter, wenn man sich nicht so viel Gedanken darüber macht, sondern Dinge einfach umsetzt. Genau, und war ich in Berlin.
Kannst du mir sagen, du hast gesagt, dann warst du in Berlin. Kannst du mir einmal sagen, wie alt du warst und wo du ungefähr herkommst? Du musst nicht genau sagen, welches Dorf oder welche Stadt, aber ja, vielleicht so, dass wir dich ein bisschen einloten können.
Ja, also ich komme eigentlich aus Westdeutschland, Nordrhein-Westfalen und habe da auch meine Ausbildung gemacht, also bin aufgewachsen, meine Ausbildung gemacht und bin dann nach Österreich gegangen. Bin dann über einige Jahre zwischen Österreich und Sylt tatsächlich, also im Winter in den Bergen, Sommer an der See, dann auch nochmal kurz auf dem Schiff gewesen. Und eigentlich war mir klar, dass es nicht mehr unbedingt zurückgeht in die kleine Stadt, sondern dass ich was anderes sehen will, aber auch was Langfristiges, eine langfristige Wohnperspektive. Und irgendwie fand ich einfach tatsächlich gastronomisch damals Berlin am interessantesten. Das war dann doch mal die Berufsperspektive, die mich da nach Berlin gebracht hat, weil ich natürlich auch über die Finanzierung Gedanken gemacht habe und dann einfach nebenbei noch ein bisschen Erfahrung sammeln wollte.
Das ist sehr spannend, was du sagst. Das ist ja auch ein totales Kontrastprogramm. Also man kann schon sagen, du hast eine Menge gesehen. Du hast dich getraut auch schon vorab. Also du bist ja schon viel herumgereist und musstest dich auf viele Menschen einstellen. Und hast dadurch eben auch schon sehr viel Kontakt gehabt und auch gewusst, wie es sein kann, wenn man jetzt immer dann da bleibt, was man angefangen hat. Also das ist dann die Perspektive, die man dann verfolgt. Und manchmal ist es ja auch dann das Zeichen, dass man erkennt, da ist vielleicht noch ein bisschen mehr drin.
Ich glaube, dass dieser Kontakt mit den Menschen tatsächlich wirklich ein großer Faktor war, diesen Schritt nochmal zu gehen oder was es doch einfach leichter gemacht hat. Also dieser ständige Wechsel, immer saisonal, alle 5,5 Monate ungefähr bin ich wieder weitergezogen und mit verschiedensten Menschen aus der ganzen Welt im Prinzip zusammengearbeitet, aber vor allem eben auch als Gäste betreut. Und wenn man dann sieht, was für Schritte die gemacht haben oder was die auf sich nehmen, um da zu sein, wo man steht, dann kriegt man auch eine ganz andere Perspektive auf seinen eigenen Werdegang. Also es erweitert den Horizont insofern, dass man eben auch sieht, wo Leute hinstreben können. Bei mir war es im ersten Bildungsweg so, ich war die meiste Zeit auf einer Realschule und die Perspektive, die uns auf der Realschule gegeben war, das Maximum, das Beste, was euch passieren kann, ist eine Ausbildung zum Bankkaufmann. Und ansonsten werdet ihr Industriemechaniker. Und wenn ihr ganz großartig seid, dann könnt ihr das Abitur nachholen, aber da braucht ihr ein KUFA-Merk. Und das war im Prinzip, das war schon fast, da bräuchte man magische Kräfte für. Und das, da habe ich mich nicht gesehen.
Das kenne ich total. Also ich habe tatsächlich ja auch eine Realschule besucht und es wurde uns ganz klar gesagt, okay, du kannst Floristin werden, du kannst Hotelfachfrau werden und auch Versicherungen machen. Also es war so klar und das mit 14, 15, 16 zu hören, ist irgendwie auch ein bisschen erschreckend. Also klar kann das ein bisschen eine Richtung geben und andererseits weiß man, oh meine Güte, jetzt bin ich aber auch ein bisschen legitimiert. Du bist dann ja, obwohl du schon so viel gesehen hast und herumgependelt bist, nach Berlin gekommen. Warum eigentlich gerade Berlin? Es hätte ja auch Frankfurt sein können oder Hamburg.
Das war so ein bisschen die berufliche Perspektive. Es war zu der Zeit, waren so die Restaurants, in denen ich nebenbei arbeiten wollte, die spannendsten in Berlin. Und ich hatte so ein, zwei Kontakte damals einfach in die Stadt, konnte hier unterkommen, kannte mich schon ein bisschen aus. Und obwohl Berlin eigentlich nie so richtig die Traumstadt war, sage ich mal, auch so vom Besuchen her, ich habe dann einfach auch ein Praktikum gemacht hier. Also ich habe meine Bewerbungsunterlagen abgegeben am Kolleg Schöneberg und habe ich mich für Praktika beworben und bin dann einfach tatsächlich auch mehr oder weniger da geblieben in der Stadt für 3-4 Wochen über den Sommer. Sommer in Berlin ist ein Erlebnis, was man, glaube ich, nicht so schnell vergisst. Und dann bleibt man ganz gerne hier. Vielleicht wäre es anders geworden, wenn ich im Dezember gekommen wäre.
Stimmt, die Stadt hat ihren Charme. Und dann ist man irgendwie noch immer doppelt und dreifach motiviert, alles Mögliche anzufangen.
Genau, ja, genau.
Das heißt, du bist dann ja eigentlich schon ein bisschen auch zweigleisig gefahren. Du hast einerseits für Praktika Ausschau gehalten und andererseits aber gesagt, okay, wenn ich jetzt nochmal Schule mache, dann nehme ich das auch.
Ja.
Also das, ich finde immer, man darf das nicht unterschätzen, dieser Funke, dieser Moment, wenn man sich entscheidet, okay, wenn das so kommt, dann mache ich es auch. Mhm. Und das hast du dann ja auch irgendwie dann gehabt. Also dass du gesagt hast, okay, wenn dann irgendwie ein Brief ankommt, da steht, so, herzlich willkommen, im nächsten Schuljahr geht's los. Wie war denn das, als du dann wirklich im Postkasten deinen Brief bekommen hast? Kannst du dich noch dran erinnern?
An dem Moment, wo ich dann in der Schule aufgenommen wurde, kann ich mich nicht mehr so sehr erinnern. Ich kann mich noch sehr gut dran erinnern, an dem Moment, wo ich meine Bewerbungsunterlagen abgegeben habe. Weil da, ich hatte so ein kurzes Gespräch mit der Schulleitung dann und da wurde dann schon noch mal deutlich gemacht, dass es ein langer Weg wird und dass das durchaus auch mit Entbehrungen einhergehen kann, gerade auch wenn man vielleicht so länger raus ist. Und für mich war das aber von vornherein klar, dass ich das durchziehen werde, wenn ich das anfange. Und ja, eben dieses Zweigleisige, mir war auch klar, dass ich das nebenbei irgendwie finanzieren werden muss. Ich hatte mich zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so richtig mit dem Thema BAföG auseinandergesetzt und wie sich das verhält. Also ich hatte mich eigentlich schon fast fest drauf eingestellt, nebenbei irgendwie eine 80%-Stelle oder so zu arbeiten. Genau, und ja, als ich dann endlich angenommen wurde, habe ich einfach nur geguckt, was mache ich jetzt das nächste halbe Jahr und habe mir einen Job gesucht und dann einen Wohnort und dann ging das los.
Und hast du denn auch eine Schultüte bekommen, als du dann den ersten Tag hattest oder wie war das?
Ich habe tatsächlich mehrere Schultüten bekommen, sowohl auf der Arbeit, die mir dann so eine riesige Schultüte gebastelt haben und dann ging das los wieder mit Mathe, Englisch, Deutsch und einer zweiten Fremdsprache, bei mir im Französisch.
Ich finde das so spannend, dass manchmal diese kleinen Dinge, wo man sagt, ach komm, einfach rein in den Klassenraum, loslegen, aber so eine Begrüßung, so eine Zeremonie, ihr seid jetzt da, wir freuen uns, das ist euer altes Leben, jetzt geht's ins nächste oder jetzt kommt ein neuer Abschnitt, das ist so wichtig auch, ne? Das ist ja auch eine Art von Wertschätzung gegenüber den, die
Absolut.
Sich eben trauen und sagen, okay, ich mache das. Weißt du noch, wie viele Leute ihr wart und wer da mit dir so in den Kursen gesessen hat?
Ja, das wir waren, glaube ich, um die 80 Leute, die das angefangen haben in den Vorkursen. Das war halt nochmal, also Vorkurs ist nochmal wirklich ein halbes Jahr, quasi bevor man wirklich mit dieser E-Phase, mit dieser Einführungsphase beginnt, um einfach so auf den Stand zu kommen, sage ich mal, Klasse 10 Realschule und jetzt geht man weiter, ja. Ja, das waren eben super viele Leute, auch nochmal viel diverser Und das hat sich dann allerdings auch so ein bisschen durch Corona, glaube ich, durch diese ganze Situation sehr stark ausgedünnt. Also
das würde ich jetzt gerne nochmal, da würde ich gerne nachhaken. Du hast angefangen, wann? In welchem Jahr war dein erstes Jahr sozusagen?
Der 23.01.2020.
Oha, okay. Da war die Welt noch so halb in Ordnung.
Da war in den Nachrichten irgendwie so ein Virus, aber das hat keinen gekümmert.
Nee, ne, da war irgendwas irgendwie. Okay. Weißt du noch, wie das so war, als dann die Nachricht kam? So, Leute, ich glaube, oder eure Klassenlehrerin oder euer Klassenlehrer ist reingekommen, hat gesagt, jetzt müsst ihr nach Hause. Weißt du das noch?
Ja, das habe ich ja auch dann wieder quasi zweigleisig erlebt, weil wir haben nämlich Berlinale war noch richtig voll und dann so 2-3 Wochen später hat man schon gemerkt, dass die Reservierungszahlen im Restaurant richtig stark zurückgehen. Ich habe zu der Zeit Vollzeit gearbeitet, also ich war montags bis freitags, waren ja immer diese Vorkurs, geht immer nur 4 Stunden jeden Tag und dann dachte ich mir, das mache ich nebenbei und war dann halt von Mittwoch bis Sonntag immer noch arbeiten. Es ist dann immer weniger geworden, wo wir uns dann wirklich gefragt haben, so jetzt müsste irgendwie mal was passieren, weil so, es wird schwierig. Für mich war es natürlich gut, weil ich ein bisschen mehr schlafen konnte als normalerweise. Ja, und dann kam plötzlich eben nach ungefähr 8 Wochen dieser Total-Cut. Also nach 8 Wochen doppelte Belastung und 200% fahren, saß ich dann plötzlich zu Hause und es hieß von allen Seiten nur, du darfst nicht kommen. Ja.
Das hat natürlich wahrscheinlich nicht so viel Klassenzusammenhalt dann bewirkt. Mhm. Aber ihr seid dann ja sicherlich ins Online-Lernen gegangen.
Ja.
Und wie war das dann für dich?
Also diese Umstellung auf die Online-Lehre, die hat bei uns zumindest auch relativ gut funktioniert. Also ich glaube, auf uns und auf dem Vorkurs lag dann letztlich, glaube ich, in dieser Situation nicht so sehr der Fokus, weil bei uns ging es ja wirklich nur darum, so Basic-Wissen, eigentlich so Basiswissen wieder zu vermitteln. Ich glaube, die haben sich dann auch erstmal so fokussiert, dass die Leute, die jetzt gerade in der Abiturphase sind oder die Jahrgänge da, die kurz davor stehen, dass die einfach nochmal versorgt werden. Aber auch bei uns hat das eigentlich sehr gut funktioniert.
Hat das vielleicht auch damit zu tun gehabt, weil ihr schon alle ein wenig älter wart oder auch schon so Erfahrung hattet, wie man sich auch zu verhalten hat? Also ihr wusstet ja, was auf dem Spiel steht. Ihr habt ja auch gewusst, dass ihr euren Abschluss machen wollt und sowas? Hast du das wahrgenommen oder hast du auch so, nö, das unterscheidet uns eigentlich jetzt nicht so von 16, 17, 18-Jährigen?
Also das ist tatsächlich, glaube ich, dann in der Situation sehr zweigleisig, weil man noch nicht eben in gefestigten Strukturen drin ist. Es hatte gerade angefangen, es war der Vorkurs, also es war irgendwie eine sehr, sehr lockere Beziehung zu dem ganzen Thema. Es ging quasi um nichts, wenn man das jetzt aufgehört hat. Also man ist nur unter bestimmten Voraussetzungen BAföG berechtigt. Ich glaube, dass also diese finanzielle Verankerung des zweiten Bildungswegs mit der Lehre, die ist dann, glaube ich, bei vielen Leuten auch, führt dann dazu, dass sie dann es durchziehen. Aber bei uns im Fokus war das eben gar nicht so. Und dann haben wir einfach, glaube ich, das hat, glaube ich, viele Leute dann einfach abgeschreckt, zu Hause aus dieser Routine raus, sich dann zu motivieren. Man muss natürlich auch dazu sehen, ich bin in einer sehr privilegierten Situation gewesen. Es waren einige Leute dabei, die hatten einfach auch Kinder zu Hause, die sie nicht mehr zur Schule schicken konnten und wo sie keine Betreuung hatten und wo einfach viel mehr Belastung war, die das schaffen mussten.
Das heißt, dieser Vorkurs ist erstmal nur dafür da, um herauszufinden, ob das wirklich was für einen ist?
Im Prinzip, genau.
Und wie lange geht der?
Das ist ein halbes Jahr, also von Januar bis, ungefähr ein halbes Jahr, von Januar bis zum Ende des Schuljahres und der soll einfach wirklich so, ich sag mal, auf den Stand von Klasse 10 für Leute, die das entweder nie hatten oder sehr, sehr lange nicht mehr gelernt haben oder was schon so ein bisschen, also quasi zur Auffrischung und dann geht's quasi mit dem nächsten Schuljahr los in dieser Einführungsphase.
Und ihr wart, habe ich das richtig verstanden, 80 am Anfang? Mhm. Und weißt du noch, wie viele ihr dann am Ende des Vorkurses wart?
Ende des Vorkurses leider nicht mehr, weil dann auch die Präsenz gestaffelt war, dass irgendwie die Hälfte der Namensliste kam montags und die andere Hälfte dienstags. Also das ist dann so ein bisschen so ein duales, sehr wildes System geworden. Dualität ist vielleicht untertrieben. Es ist dann aber zum Ende, ich kann ungefähr sagen, wie viele am Ende noch da waren. Also ja. nach 3 Jahren ja. E-Phase, also dann, das ist E-Phase geht mit dem MSA einher, danach das Jahr geht mit dem Fachabitur einher. Das waren teilweise auch Ziele der Menschen, wo sie gesagt haben, okay, ich bin jetzt hier fein. Also es geht gar nicht so unbedingt darum, dass sie irgendwie aufgegeben oder versagt hätten. Aber tatsächlich von den Leuten, mit denen ich im Vorkurs war, die es durchgezogen haben, ungefähr 15 am Ende noch.
Also auf dem Abiball hat man 15 Personen dann gesehen.
Nee, es waren mehr, weil ganz viele Leute ja noch dazukommen.
Okay.
Also der Vorkurs ist wirklich eine eigene Institution, sage ich mal, wo Leute durchgehen, die es wollen. Man kann das aber auch ablehnen. Man kann auch im ersten Jahr der Q-Phase dazustoßen. Für Leute, die vielleicht schon mal kurz vorm Abitur standen und es dann aus irgendwelchen Gründen abgebrochen haben. Also wir sind noch mal viel mehr geworden. Aber ja, also aus diesem Vorkurs, sage ich mal, da ist dann halt viel einfach auch, ich glaube, das hat aber auch viel mit der Zeit zu tun gehabt. So viele Lockdowns, das ist dann einfach abschreckend gewesen.
Ja. Deswegen wertvoll für dich, umso mehr, dass du es durchgezogen hast in dieser Phase und in dieser Zeit. Und wer saß da noch so mit dir? Also entweder am Bildschirm oder im Klassenraum. Was waren da so für Geschichten? Hast du da vielleicht 2, 3, bei denen du sagst, ja, die kamen eigentlich aus, vorher hat die das gelernt, er hat das gelernt. Hast du da ein Beispiel?
Ich kann so grob skizzieren. Also da waren Leute dabei, die sehr bewegte Lebensläufe hatten, teilweise von Obdachlosigkeit bedroht, länger arbeitslos, 1, 2 Ausbildungen angefangen, aber wieder abgebrochen. Das sind Leute dabei gewesen, die hatten einfach Probleme damit, eine Staatsbürgerschaft zu bekommen, überhaupt akzeptiert zu werden in Deutschland, obwohl sie schon Ewigkeiten hier gelebt haben und eigentlich gar nicht zu unterscheiden gewesen wären. Eigentlich erst in der Passkontrolle wäre ein Unterschied aufgefallen zu irgendwem anders, der hier so rumläuft über die Straßen, die dann einfach auch da so ihre Probleme hatten. Aber da waren auf der anderen Seite waren eben auch Leute da, die eine Ausbildung gemacht haben und dann relativ schnell festgestellt, das ist jetzt nichts für mich. Oder es waren Leute, die haben einfach auch gearbeitet und haben dann einfach erstmal sich auf die Familienplanung konzentriert und haben dann festgestellt, will ich eigentlich zurück in meinen alten Beruf? Also eigentlich nicht. Ich mache das jetzt vielleicht einfach, gehe nochmal einen Schritt weiter. Also jetzt habe ich irgendwie in der Apotheke gearbeitet, aber eigentlich ist Pharmazie so das, was ich machen will. Aber das braucht halt ein Abitur, ein Studium. Und dann sind die diesen Weg gegangen. Also
unabhängig auch noch von Corona, auch wenn es die ganze Zeit war, während du so viel tun musstest, um deinen Abschluss zu erhalten. Wie hast du dich motiviert?
Das ist am Ende ein Selbstläufer gewesen.
Das ist schön. Das, aber erklär mal den Selbstläufer.
Also, wie gesagt, ein bisschen schwieriger Anfang. Dann ist man da reingekommen, dann hat man irgendwie festgestellt, das ist eigentlich ganz interessant hier. Ich verstehe plötzlich irgendwie diese mathematischen Berechnungen, weil ich im Physikunterricht irgendwas mit Geschwindigkeiten oder sowas gerade mache und diese Verknüpfungen sind da im Chemieunterricht, die Verknüpfung zum Kochen, zum Drinks mixen ist plötzlich da und plötzlich machen Vorgänge, die ich vorher alltäglich gemacht habe, viel mehr Sinn aus einer chemischen Perspektive, gesellschaftliche Aspekte über diese Kombination von Geschichtsunterricht, Deutsch, Geschichte, alles griff plötzlich ineinander. Das ist einfach nochmal ein anderer Zugang, den man hat, wenn man da einfach als Erwachsener mit einem gewissen Abstand freiwillig plötzlich in so einem Raum sitzt und sich das anhört. Und dann habe ich auch relativ schnell eine Routine entwickeln können, die Sachen nachzuarbeiten, mich auf die nächste Stunde vorzubereiten, um dann wieder festzustellen, ich kann hier viel mehr zu diesem Austausch beitragen, wenn ich weiß, wenn ich noch im Kopf habe, was wir eigentlich das letzte Mal gemacht haben. Und ja, am Ende ist das tatsächlich einfach so gelaufen. Ich bin nach Hause gekommen, irgendwas zu essen gemacht, habe das nachgearbeitet. Das ist dann irgendwann auch gar nicht mehr so viel Zeit, die dafür drauf geht. Und ich war dann vor den Prüfungen und habe mir einfach gedacht, ja, ich bin eigentlich gut vorbereitet. Also ich habe dann auch irgendwie diese Prüfungsphase ganz zum Schluss eher als zu lang empfunden, weil ich mir dachte, ich habe hier meine Unterlagen und es ist ja alles klar. Lasst mich schreiben.
Ja.
Ja, genau.
Das ist auch interessant. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Jahre dazwischen lagen zwischen deinem Realschulabschluss und als du dann gesagt hast, so, ich gehe jetzt nochmal weiter. Aber wenn du den Unterschied siehst, wie du damals warst und heute, ich meine, klar, wir wären alle erwachsen, nur meinst du, damals hättest du es so nicht gemacht?
Auf keinen Fall. Also ich wollte damals so schnell wie möglich raus aus der Schule. Für mich war das immer eigentlich ein Ort der Langeweile und des Zwangs. Und das hat dann auch dazu geführt, dass ich meinen Weg in die Kochausbildung über das Verlassen der Schule zunächst mal gesucht habe. Und um dann festzustellen, dass man ohne Abschluss dann auch nicht mal, also dass ich dann keine haben möchte, ohne einen Abschluss. Und den dann erstmal nachholen musste, Abgangszeugnis nach Klasse 9, Abschluss nach Klasse 9, über den, ich habe über die Kochausbildung, über einen Zusatzkurs den Realschulabschluss nachgeholt. Und das aber auch alles nur mit Ach und Krach. Also da war auch nicht, auch zu dem Zeitpunkt, da war mehr der finanzielle Druck. Ich wusste, wenn ich jetzt hier die Kochausbildung nicht bestehen sollte, da muss ich ein halbes Jahr länger für einen auszubildenden Gehalt arbeiten. Mhm. Ja? Also da ist gar nicht irgendwie die Erkenntnis dann plötzlich gewesen. Also das ist wirklich der Prozess gewesen über das Arbeiten und über die Feststellung einfach, okay, auf diesem Wege geht's hier einfach gerade nicht weiter.
Ich meine, du warst früher eigentlich dann auch schon total motiviert in jungen Jahren, aber eben dann erstmal in eine andere Richtung. Und dann hier in Berlin den Schulabschluss nachzuholen, da hattest du ja im Endeffekt wieder diese unglaubliche Motivation, dass du schon sagst, naja, kommt Leute, ich kann jetzt den Abschluss auch noch ein bisschen zügiger machen. Wie ist es denn dann am Ende für dich gelaufen? Hast du bestanden? Oder bist du noch irgendwie am Kolleg?
Nee, es ist sehr, sehr gut gelaufen.
Schön.
Also, ich sag mal, so ein bisschen höher zielen, als man will, dann landet man schon irgendwo passabel. Aber es ist tatsächlich so hoch geworden, wie ich es mir angepeilt hatte vorher.
Möchtest du sagen, was es geworden ist? Keine Scham. Erfolg ist auch schön.
Ja, also ich habe am Ende tatsächlich mit einer 1,0 abgeschlossen.
Super. Herzlichen Glückwunsch. Sehr schön. Ich applaudiere. Super. Richtig toll. Da sieht man es, ne? Also von ich traue mich, ich mach's, ich zieh's durch, egal ob es eine Pandemie gibt oder, also es gab sie, aber du hast einfach durchgezogen, du hast gelernt, du hast deinen Plan gemacht, du hast es geschafft und jetzt hast du deinen Abschluss in der Tasche.
Ja.
Sehr gut. Also unfassbar oder nein, eigentlich nicht unfassbar, sondern genau das, was du reingegeben hast, hast du auch zurückbekommen. Also man sieht, streng dich an und du bekommst es. Möchtest du denn sagen, was du jetzt heute machst oder was du auch anpeilst?
Das mit dem Anpeilen, das ist ja immer so eine Sache. Ich glaube, da kann man immer nicht so richtig über 3 Jahre oder sowas hinaus planen. Vielleicht ist es auch 2 Jahre schon fast zu hoch gegriffen. Man weiß ja nicht, was dazwischen kommt. Ich habe mich dazu entschlossen, Geschichte und Politik zu studieren.
Spannend. Wenn du es mit der Motivation machst, wie all die anderen Dinge vorher, sehe ich da also nur positiv. Ja, Steffi, kommen wir noch einmal zu dir zurück. Steffi, nach deinem Referendariat bist du ja nach Berlin gekommen und unterrichtest heute als Lehrerin für den zweiten Bildungsweg. Wo kommst du denn eigentlich her und wie war der Weg nach Berlin?
Auch eher zufällig. Ich komme aus der Pfalz und habe in Heidelberg studiert und war dann im Baden-Württemberger System. Wurde für mein Referendariat geschickt nach Esslingen am Neckar und fand es da ziemlich furchtbar.
Oh.
Es war einfach nicht meine Gegend. Es war alles so recht dörflich und am Ende des Referendariats stand ich so ein bisschen vor der Frage, wie geht's jetzt weiter? Und in Baden-Württemberg wäre halt eher Dorfschule, Dorfgymnasium der Weg gewesen und darauf hatte ich gar keine Lust. Mhm. Weder auf Dorf noch auf Gymnasium, ehrlich gesagt. Und habe mich dann aus so einer Laune heraus in Berlin beworben, weil ich eben hier auch ein paar gute Freundinnen hatte, die hier schon gewohnt haben. Und es gibt hier diese sehr absurden Castings, oder gab es damals, ich weiß nicht, ob das noch so gemacht wird und bin dann da eben hingegangen und habe mich vorgestellt und habe dann einen Anruf bekommen von dieser Schule, die eben so ganz anders war als ein Gymnasium im Dorf.
Welche Schule ist das?
Eben von dem zweiten Bildungsweg für Migrantinnen und Migranten, für die Abschlüsse der 9. und 10. Klasse der VHS Schöneberg, aber ich bin eben, die VHS ist nicht mein Arbeitgeber, sondern das ist der Senat, die Senatsverwaltung Berlin. Das heißt, es war dieses ganz normale Casting für alle weiterführenden Schulen und war dann aber erstmal natürlich sehr irritiert, weil das eben überhaupt nicht auf meinem Schirm war und habe dann gefragt, ob ich vorbeikommen kann und bin dann am nächsten Tag da einfach mal hin. Und es war total nett und einfach so anders wie das, was ich bisher kannte an Schule. Und eigentlich hatte ich genau auf sowas ganz anderes Lust und dann bin ich da hingegangen. Bin ich da immer noch.
Sehr schön, klasse. Wir freuen uns, dass du da bist. Steffi, wir haben im zweiten Bildungsweg neben dem Abitur noch weitere Schulabschlüsse. Die Berufsbildungsreife, BBR, die erweiterte Berufsbildungsreife, EBBR und den mittleren Schulabschluss, MSA. Du unterrichtest ja in diesen Kursen und wer sitzt im Klassenraum da eigentlich so vor dir?
Also das ist auch sehr, sehr, sehr divers. Ich habe momentan in meiner Klasse SchülerInnen zwischen 18 und Anfang 40 und aus allen Ländern der Welt, natürlich mit so ein bisschen Schwerpunkt Krisengebiete. Momentan ist in meiner Klasse, habe ich SchülerInnen aus Syrien, Afghanistan, Eritrea, Pakistan, aber auch aus dem Kongo, aus Brasilien und aus der Ukraine.
Eine ganz große Mischung, gar nicht zu vergleichen, wenn du da in der Pfalz gewesen oder geblieben wärst am Gymnasium. Also hier hast du wirklich die ganze Welt im Klassenraum. Wie kann ich mir so einen Kurs denn vorstellen?
Also es ist eigentlich gar nicht so anders, wie man sich so einen klassischen Schulunterricht vorstellt. Wir haben einen normalen Vormittagsunterricht in den gängigen Fächern, also allgemeinbildende Fächer, Deutsch, Englisch, Mathe, Bio, Physik, Chemie, Geschichte, Erdkunde und so weiter. Leider kein Sport. Das finden unsere SchülerInnen immer ganz, ganz, ganz traurig. Das können wir leider nicht leisten.
Kein Sport.
Kein Sport.
Oh Mensch, ja.
Aber ja, ansonsten einfach wirklich Unterricht, wie man ihn vielleicht aus der eigenen Schulzeit kennt. Es ist ein bisschen straffer, weil wir eben dieses eine Jahr haben. Wir müssen also ziemlich uns ranhalten. Aber die SchülerInnen sind eben zu einem sehr großen Teil auch sehr motiviert und haben wirklich, so ähnlich wie das ja bei René auch ist, so ein bisschen schon verstanden, worum es geht und bringen eben oft auch eine andere Motivation mit. Und dann machen wir da unseren Unterricht.
Das heißt, die Jüngsten sind 16?
Also bei uns müssen die eigentlich 18 sein oder zumindest dann im Laufe des Schuljahres 18 werden. Mhm. Und das sind eben oft auch die, die eher durchs Schulsystem durchfallen. Das ist dann kein klassischer zweiter Bildungsweg mehr, sondern die sind nicht mehr schulpflichtig, sind deshalb nicht, müssen deshalb nicht genommen werden an den allgemeinbildenden Schulen, wo sie von ihrem Alter her vielleicht ein bisschen richtiger wären und von ihrer Peergroup. Ihnen wird dann halt gesagt, ja, du bist nicht mehr schulpflichtig. Und die kommen dann auf Umwegen auch oft zu uns. Was so ein bisschen, also ich glaube, früher war das anders, was ich mitbekommen habe von KollegInnen, die schon länger in dem Lehrgang sind, dass eben vor 15, 20 Jahren waren das einfach hauptsächlich wirklich klassischer zweiter Bildungsweg, Leute, die schon länger in Deutschland sind, eine Ausbildung gemacht haben oder vielleicht auch ein paar Jahre irgendwie selbstständig waren und dann eben nochmal zur Schule kommen. Und jetzt ist das so ein bisschen anders, aber sehr gemischt und hat ja auch Vorteile, dass die Altersspanne so unterschiedlich ist.
Ja, und das ist natürlich gerade das Spannende. Die Altersspanne ist also so weit auseinander. Für die Jüngeren ist es vielleicht noch ein bisschen einfacher, diese Tagesstruktur zu verfolgen. Wie ist es denn im Allgemeinen für vielleicht die, die schon ein bisschen älter sind und jetzt wieder in eine etwas gefestigte andere Tagesstruktur? Oder merkst du da gar keinen Unterschied?
Also grundsätzlich strugglen wir sehr mit Pünktlichkeit. Das ist vielleicht auch ein deutsches Problem, aber vielleicht auch, also sicher auch an anderen Schulen nicht ganz unproblematisch. Also da legen wir recht großen Wert drauf und versuchen das auch immer. Das ist ja auch ein geschützter Rahmen, Schule. Also in der Ausbildung kann man sich das vielleicht in dem Maße nicht mehr leisten, wie vielleicht noch in der Schule, wo wir halt Verspätungen zählen und eins auf den Deckel geben, aber wir kündigen halt niemanden. Aber ja, das ist so ein Ding. Ansonsten, eigentlich die älteren SchülerInnen, die sind da oft sehr gut strukturiert und haben einfach wirklich eine wahnsinnige Motivation. Das ist oft eher ein Problem, eben kleine Kinder, die man vorher noch zur Schule bringen muss oder zur Kita. Wir fangen aber auch erst um 9 an. Und ja, also eher die Erfahrung, dass es auch für SchülerInnen, die vielleicht verschiedene einfach schlimme Lebensläufe haben, die einfach noch mit vielen privaten Problemen strugglen, dass da dann einfach dieser geregelte Tagesablauf mit vielem anderen kollidiert. Aber auch Behördengänge sind schwierig unterzubringen. Grundsätzlich gibt es aber auch vielen einfach eine gute Struktur und hilft ihnen auch, einfach so einen geregelten Tagesablauf zu haben. Also je nach Situation auch sehr, sehr unterschiedlich.
Du hast gerade schon gesagt, ab 9 Uhr geht's los. Bis wie viel Uhr geht der Unterricht? Und Pausen mittags, also so auch ganz klassisch. Also ich muss mich gerade noch mal in meiner Zeit von früher hineinversetzen. Es ist alles so ein bisschen schwammig. Vielleicht kannst du noch einmal sagen, wie das so ist. Wie ist denn so ein Tagesablauf? Mhm.
Also quasi 6 Schulstunden, also 9 Uhr bis 14.30 Uhr. Wir haben ein Doppelstundenmodell, das heißt alle unsere Unterrichtseinheiten sind 90 Minuten lang und dazwischen jeweils eine halbe Stunde Pause. Es gibt manchmal Förderangebote, die dann entweder tatsächlich vor 9 Uhr oder nach 14.30 Uhr sind. Die sind dann aber nicht verpflichtend, weil das eben manche SchülerInnen nicht leisten können. Und ja, wir haben jeweils eine halbe Stunde Pause. Und haben so eine kleine Cafeteria, die wir jetzt noch ein bisschen aktiver auch mitgestalten, auch mit den SchülerInnen zusammen. Das ist eigentlich auch eine ganz schöne Atmosphäre dann auch in den Pausen.
Und habt ihr neben den klassischen Fächern noch andere Angebote? Theater oder irgendwas an der Art?
In der 10. Klasse leider weniger, weil wir da wirklich also diesen MSA zu schaffen, das ist ein recht straffes Programm. In der 9. Klasse haben wir so einen Wahlpflichtbereich, wo die SchülerInnen eben so ein bisschen nach Interesse gehen können. Im Moment gibt es Kunst, Literatur, es gibt ein Tanzangebot, was eben von extern über die Deutsche Oper auch noch läuft. Das ist ganz schön. Mhm. Und darstellendes Spiel war angedacht. Nächstes Jahr wird dieser Cafeteria-Bereich auch mit in den Wahlpflichtbereich eingegliedert und da können die SchülerInnen dann ein bisschen mehr nach Interesse gehen. Ah, Musik gibt es noch, ganz wichtig.
Musik, ja.
Musik gibt es, da gibt es auch Musik.
Das heißt Instrumente und vielleicht eine kleine Band oder sowas, was sich dann entwickelt. Spannend. Ja. Also eigentlich ja für viele Menschen aus unterschiedlichsten Parts der Welt finden, was sie einfach interessiert und was ihnen gut tut, neben den ganzen normalen Fächern etwas auch für sich zu machen.
Ja.
Also Schule ist ja nicht nur rein und dann wieder alles hinaus, sondern man möchte ja auch was mitnehmen, was ja auch René gerade schon erzählt hat, wie wichtig das ist, wenn das einmal Klick macht und man merkt, hey, das ist was für mich, ich mache das für mich auch und ich habe ein Ziel. Steffi, welche Herausforderungen hast du denn neben dem puren Unterrichten eigentlich? Weil du hast ja so viele Menschen, die da bei dir sind und dich anschauen und jeder hat seine Geschichte und ich glaube, manchmal denkt man, das kann doch nicht wahr sein und es ist alles wahr. Ja, was sind das für Herausforderungen für dich?
Also eine große Herausforderung ist, dass wir leider, weil wir ein sehr kleiner Lehrgang sind, keine Schulsozialarbeit haben. Von Schulpsychologie möchte ich gar nicht sprechen. Auch das haben wir nicht natürlich. Und natürlich viele SchülerInnen da auch mit teilweise kommen, die dann mit Behörden schreiben, die man als deutschsprachiger Mensch kaum versteht und wo sie einfach viel Hilfe benötigen. Das erklärt auch die halbe Stunde Pause, weil wir da eben oft solche Dinge erledigen. Aber es gibt natürlich einfach viele Punkte, da komme ich an meine Grenzen, wo ich mich nicht auskenne, wie da die Beratungssituation ist, wo wir können dann eben gucken, welche Beratungsstellen gibt es in Berlin, die vielleicht passen, aber individuelle Beratung können wir ganz, ganz wenig leisten und das ist natürlich total was die total umtreibt und was sie natürlich auch oft so ein bisschen die Konzentration für die schulischen Sachen einfach blockiert, wenn man viele private Probleme hat und einfach klassische Schulsozialarbeit würde uns da total entlasten, das haben wir aber momentan nicht.
Und wenn ich jetzt so dran denke, private Probleme, naja, es sind ja eigentlich auch Probleme, die von außen auf die kommen, ne? Also es kann ja auch sein, dass es denen so weit, dass sie eigentlich gut gefestigt sind und auch motiviert, aber eben ihnen so ein bisschen die Steine in den Weg gerollt werden und ihr als Lehrerinnen dann unterstützt und helft, auch in eurer Freizeit, das sind ja auch eure 30 Minuten Pause, und ihr seid dann eben nochmal da. Was tust du, um da ein bisschen Abstand manchmal von zu kriegen? Es ist ja eine Menge.
Ja, schwierige Frage. Ich habe halt eine kleine Tochter. Ich habe nicht so wirklich viel Zeit, um nach der Arbeit da noch drüber nachzudenken. Manche Sachen nimmt man natürlich trotzdem mit. Gerade weil ja unsere SchülerInnen auch keine Lobby haben. Also so durch den zweiten Bildungsweg. Ich habe selten Eltern, die auf der Matte stehen und sagen, hallo. Aber ich auch oft einfach drüber nachdenke, wie kann man die vielleicht noch unterstützen oder so. Also man nimmt schon auch mal was mit nach Hause. Aber ich kann mich da auch ganz irgendwie okay von abgrenzen.
Das ist quasi auch wie bei René ähnlich, dass die SchülerInnen erstmal für sich das entschieden haben, dann zu euch kommen, an die Schule und lernen. Also das ist eine persönliche oder wie kann man das jetzt einordnen?
Ist, glaube ich, auch sehr gemischt. Mhm. Aber ich glaube eben auch, dass es natürlich gerade bei den jüngeren SchülerInnen auch so ein bisschen, naja, die müssen halt auch irgendwo unterkommen. Irgendwie muss es für die weitergehen. Und dann geht das vielleicht auch oft eher von irgendwelchen Betreuenden aus oder auch von irgendwie manchmal, es gibt ja auch verschiedene andere Lehrgänge, die quasi so ein bisschen auf Schulabschlüsse hin vorbereiten, dass sie da dann eben über eine andere Schule zu uns kommen. Andere entscheiden das sehr viel bewusster. Es gibt bei uns tatsächlich aber auch Aufnahmetests. Wir gucken uns natürlich so ein bisschen an, wie ist das Level gerade Deutsch, Mathe, Englisch? Ist das realistisch, innerhalb eines Jahres den angestrebten Schulabschluss zu erreichen? Weil das eben einfach nicht bei allen zutrifft. Das heißt, wir müssen so ein bisschen aussieben.
Weißt du ungefähr die Zahlen, wie viele sich bewerben, wie viele angenommen werden?
Also wir haben grundsätzlich immer um die 100 Schulplätze, 28 SchülerInnen sind so geplant pro Klasse. Das kann man natürlich auch im Notfall mal überschreiten. Und dann eben 2 9., 2 10. Klassen, die Bewerbungen. Also wie viele wir jetzt da drüber haben, wüsste ich jetzt nicht. Vielleicht ein Drittel mehr oder so. Je nachdem. Also wir nehmen auch mal SchülerInnen auch auf, wo es vielleicht sprachlich wir eher denken, aber wo wir einfach merken, die sind super sozial und super engagiert. Also da können wir natürlich auch so ein bisschen den Ermessensspielraum ausweiten, aber insgesamt so ein paar Voraussetzungen müssen die einfach mitbringen, sonst ist es in diesem einen Jahr zu schwierig.
Erkennt ihr, wenn sich die Menschen bei euch bewerben, was gerade in der Welt los ist? Kannst du dazu was sagen?
Also in den Jahren, in denen ich jetzt schon da bin, sieht man einfach immer recht deutlich natürlich viel Syrien. Das wird jetzt tatsächlich eher schon wieder ein bisschen weniger, weil die einfach, glaube ich, mit vielem schon jetzt, also das ist ja jetzt dann der große, als ich angefangen habe, waren ganz viele junge Menschen, die 2015 kamen. Die haben wir immer noch, aber die sind eben zu einem Großteil jetzt auch einfach quasi schon versorgt und hier angekommen. Grundsätzlich Eritrea ist auch immer viel dabei. Das ist jetzt was, was ich politisch vorher nicht so auf dem Schirm hatte und eben mich da auch selbst ein bisschen weitergebildet habe, jetzt nachdem ich sehe, da gibt es einfach eine große Community, die auch zu uns kommt. Mhm. Also das merkt man schon recht deutlich und auch recht schnell, leider.
Und wie ist es dann in der Klasse? Wie ist diese, wenn diese Menschen zusammenkommen, diese vielen unterschiedlichen Menschen? Der erste Schultag beginnt, du stellst dich vor, die anderen stellen sich auch vor. Wie ist das? Wie ist so eine Stimmung?
Interessant. Also es ist einfach ein sehr, es hängt auch immer sehr einfach von den individuellen SchülerInnen so ein bisschen zusammen, was die mitbringen. Grundsätzlich sind die immer alle wahnsinnig aufgeregt. Es gab, vorhin wurden schon mal Schultüten erwähnt. Ja. Die kriegen eine kleine Schultüte und dann müssen wir sehr ausführlich erklären, was das eigentlich ist. Denn das ist ein sehr deutscher Brauch, den kennt außerhalb von Deutschland niemand. Und die sind auch am Anfang immer alle auch ganz schüchtern und wir starten aber recht deutlich auch mit recht klaren Regeln, die eben das gemeinsame Zusammenlernen auch ein bisschen den Rahmen geben. Es ist eben gerade dadurch, dass es sehr bunt gemischt ist, müssen wir einfach noch viel mehr Rücksicht aufeinander nehmen und es gibt einfach eine ganz klare Grenze, was an Dingen, die nicht toleriert werden. Aber eigentlich klappt das erstaunlich gut. Also die gehen gut miteinander um. Ich finde immer ein bisschen schade, was jetzt vielleicht auch bei René schon so ein bisschen durchkam, durch dieses, die haben halt alle ihr eigenes Päckchen, die haben teilweise Familie, Jobs, viele private Dinge, die da passieren. Und es ist schwierig, dass wirklich eine Klassengemeinschaft entsteht. Gerade so, man hat auch nur das eine Jahr, es ist noch viel kürzer. Manchmal, also manche besuchen die 9. und 10. Klasse, die kennen sich dann vielleicht ein bisschen besser. Und ich versuche das immer wirklich auch aktiv ein bisschen zu fördern, dass die auch untereinander sich unterstützen. Und das klappt leider nicht immer so gut. Also je nach Klassendynamiken lernen die dann so ihr Jahr nebeneinander her. Es gibt einfach Klassen, wo das auch ein bisschen besser klappt. Und das finde ich einfach immer auch richtig, richtig schön, wenn es dann auch, wenn da Freundschaften entstehen.
Ja, und es ist ja von montags bis freitags,
ne? Ja.
Ja, also ganz klassisch, wie man sich das vorstellt. Und dann wird ja vielleicht auch mal eine Lerngruppe danach sich treffen. Gibt es eine Bibliothek? Ich muss mal fragen. Gibt's das?
Nicht klassisch. Also wir haben einen kleinen Raum, der so genutzt werden kann, in dem es auch Bücher gibt. Einen Raum mussten wir leider abtreten. Also die Raumsituation in unserer Schule ist auch ein bisschen abenteuerlich. Wir hatten einen Bibliotheksraum, der ist jetzt wieder Teil der Musikschule, die noch im Haus untergebracht ist. Aber wir bieten auf jeden Fall auch Räume. Also die SchülerInnen können auch nach dem Unterricht zum Beispiel den Computerraum nutzen oder den kleinen Raum, der eben Bibliotheksanteile zumindest hat. Aber es gibt keine klassische Schulbibliothek.
Das heißt aber, wenn die Schülerinnen sich noch mal hinsetzen und lernen und noch nicht nach Hause wollen, dann können die das aber schon noch machen.
Ja, doch. In den meisten Fällen ist irgendjemand noch da und kann die Räume abschließen. Dazu ermuntern wir auch immer.
Ja, natürlich. So ein bisschen Nachlernen ist ja nicht so ganz verkehrt. Jetzt hast du schon gesagt, die haben natürlich auch eigene Familien zum Teil oder die haben schon so eine ganz andere Lebensgrundlage. Wovon leben denn die Teilnehmenden typischerweise?
Auch das ist recht unterschiedlich. Viele werden unterstützt über Jobcenter. Für die 10. Klassen gibt es auch die Möglichkeit, Schüler-BAföG zu beantragen. Es gibt aber auch welche, die privat das Ganze machen, also von Eltern unterstützt, wenn sie eben noch jünger sind und bei den Eltern wohnen. Es gibt SchülerInnen, die recht viel arbeiten. Ich habe momentan einen Schüler, der arbeitet Vollzeit. Das ist sicher sehr, sehr, sehr stressig.
Nach der Schule dann nochmal weiter.
Ja.
Okay.
Aber es gibt eben für die meisten tatsächlich Möglichkeiten, da finanziell das Ganze unterstützt zu bekommen.
Könnt ihr da weiterhelfen oder habt ihr da irgendwie Prospekte oder wenn sich Interessierte bei euch im Sekretariat melden, dass ihr solche Informationen weitergebt? Weißt du da irgendwas, wie man das dann am besten für sich diese Informationen herholt?
Also in der Regel sind die schon quasi im System, wenn die bei uns ankommen. Also die meisten sind irgendwie über Jobcenter sowieso schon finanziert und es wird eben geguckt, wie kann es jetzt weitergehen. Da hat ja auch dann die jeweilige Behörde vielleicht Interesse daran, dass eben der Schulabschluss erreicht wird und dann nach Ausbildung geguckt werden kann. Bei BAföG-Anträgen helfen wir natürlich so ein bisschen und können da auch Informationen rausgeben für die SchülerInnen, die das betrifft. Aber wir haben da jetzt keine spezielle Beratung. Wir kennen uns halt so ein bisschen aus, was wir die letzten Jahre selbst so gelernt haben und können das uns weiterverweisen. Was wir haben, was wirklich schön ist, wir haben eine recht gute und engagierte Berufsberatung, die auch die SchülerInnen über das ganze Schuljahr begleiten und auch persönlich kennen und auch so ein bisschen deren Stärken und Schwächen kennen und wirklich ganz gut unterstützen können, zumindest für die Zeit dann nach unserem Lehrgang.
René, kommen wir jetzt einmal zu dir. Finanziell hat sich dann ja auch einiges verschoben. Du hast natürlich gearbeitet, aber das ist natürlich was anderes, als wenn ich Vollzeit arbeite und dann auch ein bisschen Erholungszeit habe. Wie hast du das finanziell geschafft überhaupt?
Ja, da haben wir einfach in Deutschland das große Glück, dass wir das BAföG-System für den zweiten Bildungsweg haben, was wesentlich freier gestaltet ist, weil elternunabhängig, als es das für den ersten Bildungsweg ist. Das heißt, ich hatte kein Problem damit, irgendwie diesen Förderhöchstsatz zu bekommen und dann eben mit dem Nebenjob 450 damals, jetzt 520 angehoben, dann noch irgendwie einen Zuverdienst zu haben. Man muss sagen, das BAföG an sich ist natürlich großartig und das hat mir dabei geholfen. Es ist allerdings nicht auf Krisen ausgelegt. Es ist ein Konstrukt aus eher ruhigen Zeiten, auch wirtschaftlich ruhigen Zeiten und es ist ein Konstrukt, was für auf ganz Deutschland angewendet wird und eben nicht auf Berliner Mietpreise so unbedingt. Ja, das heißt, es wurde dann irgendwann tatsächlich knapp mit dem Geld.
Weil also du hast gearbeitet und BAföG bekommen.
Ich habe gearbeitet und BAföG bekommen.
Es wurde knapp.
Und es wurde trotzdem knapp. Also das BAföG, das muss man einfach so sagen, das ist in seiner jetzigen Form, selbst nach der Erhöhung, ein goldener Käfig. Okay. Das ist ein goldener Käfig, weil es einen zum einen natürlich am Leben hält und einem die Sachen ermöglicht. Diese Zuverdienstgrenze sorgt aber dafür, dass ich zum Beispiel auch in der Prüfungszeit zu Hause saß und nicht arbeiten durfte, weil ich meine Stunden voll hatte. Und ich hatte einmal Weihnachtsgeld bekommen. Ja, das hatte ich einfach nicht auf dem Schirm, dass das problematisch werden könnte, wenn ich diese Grenze überschreite. Und das hat dazu geführt, dass mit steigenden Preisen dann 2022 ich plötzlich 50 Euro weniger im Monat bekommen habe, weil ich ja irgendwann mal ein Jahr vorher zu Weihnachten diesen Zuverdienst, also diesen Zuschlag hatte.
Mhm.
Genau. Also am Ende hat es mich durchgebracht,
ja. Aber
dann auch gerade mit diesen multiplen Krisen, die da in diese Zeit gefallen sind, war es dann finanziell doch trotzdem knackig. Und ich bin in der privilegierten Situation, dass ich nur auf mich schauen muss und dass ich nur Verantwortung für mich trage und irgendwie vielleicht auch nochmal abgesichert bin auf andere Weise. Anderen Leuten ging es halt nicht so, deswegen es ist ein System, was vielen Leuten hilft, aber ich glaube, einige Leute fallen trotzdem noch durchs Raster.
Ja, also es war ziemlich schweißtreibend, definitiv. Mhm. Du musst da immer noch mal hingucken, links und rechts.
Mhm.
Und du hattest dann das BAföG, du hattest dann deinen Nebenjob. Und hast du dir dann noch Hilfe geholt oder geguckt, was du machen kannst?
Ich habe nicht so richtig aktiv dann irgendwie nochmal weitergeguckt, weil es natürlich auch irgendwie eine Belastung war. Und ja, man weiß einfach von vielen Dingen nicht. Also Sachen wie Wohngeld, damit hatte ich vorher keine Berührungspunkte. Dann habe ich einfach auch nicht drüber nachgedacht. Und es ging ja irgendwie mit Biegen und Brechen, hat es halt irgendwie funktioniert. Aber ja, es ist ja halt mit allen Dingen so. Der zweite Bildungsweg ist nahezu unbekannt für die meisten Leute. BAföG des zweiten Bildungswegs kennt sowieso gar keiner irgendwie. Und der nächste Punkt, den einfach auch niemand kennt und wo ich dann einfach über einen Tag der offenen Tür durch Zufall bei der Uni Potsdam gestoßen bin, ist halt das Thema Stipendien. Da war ein Aushang mit dem Programm, da war ein Vortrag und da habe ich mich einfach reingesetzt. Und plötzlich erzählte der Student was von Stipendien und dass auch der zweite Bildungsweg gefördert sei. Und ich saß da und dachte mir, na, das wäre dann mein Weg.
Mhm.
Und habe mich mit auseinandergesetzt und für mich kam es tatsächlich ein Ticken zu spät. Das hätte ungefähr ein halbes Jahr vorher sein müssen, hätte ich mich dafür bewerben müssen. Und dann habe ich begonnen, mich damit zu beschäftigen, mit Stipendien, mit dem zweiten Bildungsweg. Habe versucht, da auch irgendwie drüber aufzuklären innerhalb unserer Schule, weil ich mir dachte, wie kann das eigentlich sein, dass wir auch darüber gar keine Informationen haben? Also das betrifft uns ja aktiv. Und dann habe ich mich ein Jahr später drum beworben, selber um ein Stipendium, dann eben für das Studium, nicht für den zweiten Bildungsweg. Und das hat tatsächlich auch geklappt
ja. Am
Ende.
Schön.
Und
hat dann dir nochmal einfach ein bisschen den Boden wieder stabiler gemacht, dass nicht sofort irgendwie, wenn mal was käme.
Ja, also zum einen gibt es dann dieses sogenannte Büchergeld. Das sind nochmal 300 Euro im Monat, die dann quasi zusätzlich zu dem BAföG setzen. Also das Stipendium richtet sich grundsätzlich, jedes Stipendium richtet sich grundsätzlich an den BAföG-Sätzen. Auch die Zuverdienstgrenzen richten sich nach den BAföG-Sätzen, aber es sind halt nochmal diese 300 Euro Büchergeld und dann zusätzlich, und das ist eigentlich so der Kernpunkt und das ist eigentlich das Großartigste daran, hat man eben auch noch diese ideelle Förderung, je nachdem bei welcher Stiftung man dann letztlich untergebracht ist oder dann unterkommt, sind das natürlich andere Schwerpunkte, ob das jetzt eine gewerkschaftliche Arbeit oder ja einfach auch so ein bisschen ja so sozialdemokratische Ansätze, also wenn man jetzt irgendwie bei der Hans-Böckler-Stiftung ist oder bei der Friedrich-Ebert-Stiftung, ökologische Ansätze, bei der Heinrich-Böll-Stiftung. So hat halt jedes Förderwerk, jedes Begabtenförderwerk nennen sie sich, das würde ich in Anführungsstrichen vielleicht in Anführungsstriche setzen, weil begabt irgendwie so ein Wort ist, wo Leute sich ausgeschlossen fühlen, sehr schnell ausgeschlossen fühlen. Ich glaube, das ist auch so ein wichtiger Punkt gewesen, den ich auch versucht habe, über die Schule zu vermitteln, dass da viel mehr Leute Anspruch drauf haben, als sie selber denken. ja, das habe ich mir so ein bisschen zum Ziel gesetzt, auch mit der Initiative Arbeiterkind, die auch hier in Berlin einige Standorte haben, die Leuten, die aus Arbeiterinnenhaushalten kommen, versuchen, Unterstützung zu leisten beim Start ins Studium, vielleicht auch zweiten Bildungsweg und eben mit diesen Förderwerken darüber aufzuklären, so hey, guck mal, hier ist es. Du brauchst nicht der großartigste Schüler, die großartigste Schülerin sein, und trotzdem kannst du da reinkommen, wenn du ein gewisses Engagement hast, wenn du gewisse Hürden im Leben hattest, die es zu meistern gab, dann versuch es einfach mal. Und das ist eine riesige Befreiung für den weiteren Weg, zumal man auch, und das ist der wichtigste Punkt zum Übergang auch, das BAföG des zweiten Bildungswegs muss nicht zurückgezahlt werden. Das heißt, man hat diese Hürde, gerade wenn man eben eine schwierige finanzielle Situation hat. Man geht da nicht raus, hat sein Abitur, was ja am Ende auch nur ein Schlüssel ist für gewisse Schlösser. Aber es ist keine Berufsausbildung, mit der ich jetzt Geld verdienen kann. Man hat dieses Abitur aber gemacht, ohne sich mit 10.000 Euro zu verschulden. Danach allerdings, wenn man dann weiter das BAföG beziehen würde, dann müsste man das zurückzahlen. Und das ist, glaube ich, auch wieder eine große Hürde. Und die wird wiederum von diesen Stipendiengebern genommen.
Wenn jetzt jemand darüber nachdenkt, ich möchte mich verändern, ich will den nächsten Schritt gehen. Mhm. Was würdest du dieser Person raten? Jemand, der also den Abschluss nachholen will. Egal erstmal welchen. Wo würdest du sagen, fang mal hier an, der erste Schritt. Mhm.
Vielleicht einfach mal eine Liste aufstellen, was man dabei verlieren könnte und was es zu gewinnen gibt. Da wird man relativ schnell feststellen, dass auf der Verlustseite sehr wenig steht, bis gar nichts. Und dann Google. Ich glaube, ich würde auch einfach anrufen. Ich glaube, das ist einfach das Ding. Also ich hatte einfach angerufen.
Du hast einfach beim Kolleg Schöneberg angerufen, hattest dann jemanden vom Sekretariat dran.
Genau.
Hast gesagt, ich möchte da irgendwas machen.
Genau.
Ja.
Und dann bin ich da hingefahren und habe mich da vorgestellt und meine Sachen abgegeben. Und ich glaube, so muss man das machen. Das ist einfach, ich glaube, man darf da nicht so verkopft dran gehen, sich irgendwie denken, dreieinhalb Jahre ist keine Zeit. Das ist so schnell vorbei. Ich würde jedem einfach sagen, einfach machen.
Steffi, was denkst du dazu, wenn jetzt ein Mensch zu euch kommt zum Schulabschluss und ein bisschen Angst hat? Wie nimmst du ihm denn die Angst oder ihr? Hast du da irgendwie, dass du sagst, lass dich einfach drauf ein, wird schon alles? Was würdest du jetzt so mitgeben?
Ich würde immer mitgeben, dass eigentlich die SchülerInnen, die motiviert sind und die, was bei uns wirklich ein großes Zeichen dafür ist, dass man gute Chancen hat, sind die immer kommen. Mhm. Also
regelmäßig
da sein, das ist schon wirklich die halbe Miete. Und ansonsten sind wir auch wirklich eigentlich, glaube, kann ich wirklich auch fürs ganze Kollegium sprechen, einfach auch wir versuchen eine nette Atmosphäre zu schaffen und versuchen auch persönlich für jeden da zu sein. Das ist der Vorteil an einer kleinen Schule. Also ich unterrichte in allen Klassen, ich kenne alle SchülerInnen persönlich. Und es ist, glaube ich, einfach da eine recht warme und freundliche Atmosphäre. Und ich glaube, das merken die SchülerInnen auch, wenn sie zum Beispiel zu den Aufnahmetests kommen. Auch da führen wir noch ein persönliches Gespräch und versuchen da einfach auch schon mal so ein bisschen bestimmte Sorgen vielleicht zu nehmen, je nachdem, was die so sind. Und wir sagen aber leider auch ehrlich, dass es natürlich schon ein hohes Ziel ist. Und da muss man schon auch hart für arbeiten. Das ist die andere Seite.
Aber ich meine, es wird ja unterstützt durch dich, durch deine Kolleginnen.
Ja.
Und man merkt, du hast ja auch richtig Herzblut. Du willst da unterstützen und dabei sein und den Leuten ermöglichen, ihren Schulabschluss zu schaffen. Wenn du an deinen Job denkst oder an deinen Beruf, hast du so drei Schlagwörter, wo du sagst, ja, deswegen mag ich so gerne?
Das ist auf jeden Fall Diversität. Ich mag das einfach, dass die Menschen total unterschiedlich sind. Also gar nicht, das ist natürlich in meinem Job jetzt noch krasser als an anderen Schulen, aber es ist ja in allen Schulen ein bisschen das so, dass man einfach mit sehr vielen unterschiedlichen Menschen in Kontakt steht. Ansonsten mag ich einfach auch das gerne Wissen zu teilen und oder Wissen zu multiplizieren und dadurch auch neue Perspektiven zu öffnen. Und wenn ich noch an was Drittes denken müsste, vielleicht auch so der Austausch, also auch im Unterricht bestimmte Diskussionen anzustoßen, bestimmte Denkanstöße, die vielleicht die SchülerInnen die Ideen noch nicht hatten, aber die auch ich noch nicht hatte. Also ich lerne auch immer Neues dazu und das finde ich immer ganz schön.
Dann bedanke ich mich ganz herzlich für eure Zeit, lieber René, liebe Steffi. Und den Link und den Kontakt zum Kolleg Schöneberg finden Sie dann in den Shownotes. Und auch weiterführende Informationen zur Hans-Böckler-Stiftung und die Finanzierung des zweiten Bildungsweges werden wir auch in den Shownotes verlinken. Wir freuen uns, wenn wir Sie schon ganz bald wieder in unserem Haus willkommen heißen dürfen und wünschen Ihnen eine gute Zeit. Bis zum nächsten VHS-Ohrenblick.
VHS-Ohrenblicke ist eine Produktion der Volkshochschule Tempelhof Schöneberg. Für mehr Informationen besuchen Sie uns doch einfach mal. Sie finden uns am Barbarossaplatz in Schöneberg und online auf www.vhs-tempelhof-schöneberg.de. Schöneberg natürlich mit OE. Wir freuen uns auf Sie.